Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Im Mittelpunkt der heutigen Folge steht ein Roman, der vieles ist. Historisches Epos, generationenübergreifendes Familienporträt, auch ein bisschen Coming of Age. Und dann ist da noch etwas, etwas Märchenhaftes, etwas Poetisches an dem Text. Und genau diese Kombination macht den Roman für mich so spannend. Lazar, geschrieben von Nejo Biedermann. Erzählt wird die Geschichte von Lajos von Lazar, einem jungen Adligen, der in einem entlegenen Waldschloss zur Zeit des Habsburger Reichs aufwächst. Ein Junge, der nicht so richtig in diese ungarische Adelsfamilie passt, in die er hineingeboren wurde. Blass, still, beobachtend ist er und damit seinem Vater, dem Baron, fremd. Und dann vergehen und ändern sich die Zeiten, die Monarchie zerfällt, die Familie gerät ins Strudeln und Lajos und seine Kinder mit ihr. Nejo Biedermann entwirft mit Lazar eine Erzählung voll leiser Magie, in der das Historische nicht trocken, sondern eher atmosphärisch dicht daherkommt, in der Träume durch Epochen wandern und persönliche Verluste auf die großen Brüche der Zeit treffen. Das ist poetisch und präzise, zart und zugleich unheimlich, eben ziemlich vielschichtig. Jetzt sitzt Nejo Biedermann vor mir und ich freue mich sehr, mit ihm über diesen Roman zu sprechen. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Sehr gerne. Die erste Frage in diesem Podcast ist immer die gleiche. Wie würdest du deinen Roman in nur einem Satz zusammenfassen?
Der Roman beginnt mit dem Ende des 19. Jahrhunderts und der Geburt von Lajos, dem Glaskind, dessen Familie wir durch dieses neu anbrechende Jahrhundert voller Tragik begleiten. Eine Tragik, gegen die sich die Figuren immer wieder aufbäumen.
Was mich besonders gefangen hat, ist wirklich dieses Märchenhafte, diese Sprache, die dahinter steckt, die eben wirklich nicht so historisch trocken ist. Also der Roman beginnt ja wie ein Märchen fast, ja? Also es ist ein abgelegenes Waldschloss, ein blasses Neugeborenes mit so durchsichtiger Haut, unter der man so die Organe sieht. Es scheint also nicht so ganz von dieser Welt, zumindest die Welt, die dort erzählt wird, zu sein. Und gleichzeitig ist der Roman ja ganz fest verankert in diesen historischen Realitäten. Wie hast denn du diese Balance zwischen diesem Märchenhaften und diesem Historischen gefunden? Und was interessiert dich vielleicht auch daran?
Die Balance habe ich durch meine Großmutter gefunden. Ich hatte immer wieder sie vor Augen während des Schreibens, sie im Altersheim, als sie am Ende schon ziemlich dement war. Und sie hatte dieses Spannungsverhältnis zwischen Fantastischem und Realistischem ganz natürlich. Sie hat immer wieder Geschichten erzählt, in denen dieses Märchenhafte einfach überging in die Realität, in der man gar nicht mehr unterscheiden konnte zwischen diesen beiden Dingen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das der richtige Ansatz ist, dass ich genau so erzählen muss, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann, dass diese beiden Dinge nebeneinander existieren können, ohne dass man sich überhaupt noch fragt, was jetzt Realität ist und was erfunden.
Also ist das gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es hat sich einfach sehr natürlich angefühlt?
Es war nach mehrmaligen Versuchen dann der richtige Ansatz und das habe ich direkt gespürt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten Satz geschrieben habe, in Portugal war das, und direkt wusste, dass das jetzt genau so funktionieren kann, dass mich dieser Ton durch die ganze Geschichte tragen kann.
Ja, die Handlung entfaltet sich ja auch über mehrere Jahrzehnte und Generationen, also mit sehr vielen originellen Figuren tatsächlich auch und auch Perspektiven, wie ich finde. Wie bist du denn bei der Recherche dann vorgegangen? Also welche historischen und vielleicht auch literarischen Quellen waren dir dabei besonders wichtig?
Die Geschichte hat mich schon immer umgeben, weil sie ja von meiner eigenen Familiengeschichte inspiriert ist. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich noch mehr Quellen brauche, dass mir diese Geschichten, die mir immer wieder erzählt wurden von meinen Großeltern, von meinem Vater, nicht gereicht haben. und habe mich dann eigentlich auf die Suche begeben nach noch mehr Perspektiven. Ich bin zu meinem Großonkel nach Budapest gereist, der mir auch die Orte zeigen konnte, über die ich geschrieben habe, die Schlösser, in denen er aufgewachsen ist, den Palais in Budapest, der ihnen von den Kommunisten weggenommen wurde. Und er hat mir auch Fotoalben gezeigt aus den 1920er Jahren von seinen Eltern, wie sie geheiratet haben. Und all diese weiteren Teile haben mir geholfen, so ein umfassenderes Bild zu erschaffen von der damaligen Zeit.
Aber ist das nicht auch sehr herausfordernd, gleichzeitig für einen Text zu recherchieren und gleichzeitig aber auch seine eigene Familiengeschichte zu verhandeln?
Doch, das war sicher schwierig, aber auch sehr, sehr faszinierend, weil ich noch viel tiefer eintauchen konnte in diese Welt, die ich schon kannte. Ich habe mich auch immer wieder an die Wohnung meiner Großmutter erinnert, die in die Schweiz geflohen ist und alles gerettet hat, was sie konnte aus ihrem damaligen aristokratischen Leben, was dann aber zu so einem Missverhältnis geführt hat, weil dann diese gedrechselten Möbel und die Gemälde von ihren Vorfahren und das Silberbesteck jetzt plötzlich in so einer ganz einfachen Wohnung in den Ausläufern Zürichs rumstanden. Dieses Missverhältnis hat mich schon immer fasziniert. Und durch die Recherche konnte ich dann noch viel mehr dort eintauchen.
Ganz zu Beginn hast du ja auch schon erzählt, dass deine Großmutter so ein bisschen prägend war für den Ton der Geschichte. Und ich muss gestehen, dass das ganz prägnant war für mich beim Lesen, ja. Also, dass erzählerisch auffällt, wie ruhig, ja fast schwebend die Sprache ist. Und auch die Struktur wirkt tatsächlich sehr bewusst komponiert, ohne dabei halt auch langweilig zu werden. Ich glaube, das ist auch ganz schön herausfordernd, dass man nicht direkt denkt, man erwartet, was als nächstes kommt, sondern es gibt immer wieder Überraschungen. Welche Rolle spielt denn für dich beim Schreiben auch die Form? Also wie viel von diesem Ton oder von dieser Perspektive, dieser Form entsteht intuitiv und was ist aber auch konstruiert und wirklich Handwerk, wo man wirklich bearbeiten muss im Nachgang?
Das ist sicher von Text zu Text anders. Hier war jetzt die Form einerseits durch das Historische schon gegeben. Ich wusste, welchen Rahmen ich ausfüllen möchte, welchen zeitlichen Rahmen. Und dort hat mir dann auch die Form geholfen. Beispielsweise hat das Buch genau 6 Teile und genau 60 Kapitel und das war natürlich schon so durchdacht. Das Schreiben und der Ton entstehen dann aber sehr, sehr intuitiv. Das plane ich nicht. Dort merke ich einfach, was sich richtig anfühlt, was mich durch diesen Rahmen trägt.
Also das Schreiben auch fühlen in einer gewissen Art und Weise.
Ja, sehr. Das ist schon sehr viel Unterbewusstes. Es ist manchmal ein bisschen wie Träumen auch, dass man dann dort irgendwie reinfindet und dann ergibt sich die Handlung auch von selbst. Aber natürlich ist es am Anfang schon sehr viel auch einfach mal die Bedingungen herstellen, damit sich die Handlung dann auch entfalten kann. Das ist dann ein bisschen wie ein Regisseur, der den Raum füllen muss mit eben Möbeln, mit Figuren. Ich muss mir ausdenken, wie der Himmel beispielsweise aussieht oder das Licht in den Raum fällt. Genau, und dann kann sich die Handlung manchmal fast von selbst entfalten.
Das ist ja sicherlich auch eine Herausforderung, die Waage zu halten zwischen Fiktion und den wahren Begebenheiten. War dir das überhaupt wichtig oder war von Anfang an klar, das ist ein fiktionaler Text mit einem Rahmen, der halt einfach deiner eigenen Familiengeschichte entspricht?
Das Fiktionale war mir sicher wichtiger als das Historische. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht über meine Familie schreiben möchte, sondern über die Familie Lazar.
Ja.
Gleichzeitig müssen die historischen Begebenheiten stimmen. Der Rahmen muss stimmen, damit sich dann das Fiktionale genauso realistisch anfühlt wie das Historische. Und dann habe ich aber eigentlich gar keine Unterscheidung mehr gemacht. Manchmal ist es auch schwierig für mich noch so aufzudröseln, was jetzt wirklich so war und was ich mir ausgedacht habe. Und das ist aber auch sehr reizvoll, finde ich.
Ja, dann sprechen wir doch mal über genau diese Themen. Also die Geschichte spielt ja in der vergangenen Welt und trotzdem gibt es ja ganz viele gegenwärtige Bezüge. Also Fragen nach Zugehörigkeit, nach Identität, Schweigen in Familien ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Welche Themen waren dir also in diesem Fiktionalen besonders wichtig und vielleicht auch warum?
Viele Themen hast du jetzt schon angesprochen.
Spoiler.
Das Schweigen war mir sicher sehr wichtig. Das kannte ich auch aus meiner Familie. Es wurden auch immer wieder dieselben Geschichten natürlich erzählt, die Geschichten, die man gerne erzählt. Und ich wollte dort auch noch irgendwie meinen eigenen Horizont dann erweitern und auch den Geschichten, die nicht erzählt wurden, auf den Grund gehen. Auch die Männlichkeit war mir wichtig. Mhm. Die taucht immer wieder auf und ist immer noch ein sehr wichtiges Thema. Aber damals in diesen aristokratischen und irgendwie patriarchalen Strukturen war das noch viel mehr und viel tiefer verankert. Und ich wollte dort auch zeigen, dass nicht nur die Kinder und die Frauen darunter leiden, sondern auch die Väter, die ihre Gefühle vielleicht gerne zeigen würden, aber nicht können, nicht wissen, wie das geht, das nie gelernt haben. Genau, ich glaube, es sind sehr viele Themen im Buch, die uns heute noch beschäftigen oder heute vielleicht zum ersten Mal beschäftigen, aber damals sicher schon Thema waren, aber vielleicht ignoriert wurden oder einfach eben auch verschwiegen.
Mhm. Aber das ist ja schon spannend, ne? Ein historisches Buch zu nehmen und zu sagen, wir wollen jetzt hier irgendwie das Sujet Männlichkeit diskutieren. War das von Anfang an der Plan oder hat sich das auch ergeben?
Mir war von Anfang an wichtig, dass ich aus einer heutigen Perspektive über die damalige Zeit schreibe.
Ja.
Dass der Erzähler ein moderner Erzähler ist.
Aha.
Weil mir der Ansatz, aus einer damaligen Perspektive über diese Zeit zu schreiben, irgendwie sinnlos erschien. Ich konnte ja sehr viel mehr draus ziehen, wenn ich von heute auf diese Zeit blicke mit all unserem heutigen Wissen und vielleicht auch aktuelle Themen in der damaligen Zeit behandle und somit irgendwie auf heute auch etwas übertragbar ist aus dem Buch.
Ich finde das gerade sehr eindrucksvoll, dass man oder dass du in diesem Anspruch, eine moderne Erzählperspektive zu gestalten, dich auf das Märchenhafte bezogen hast, was ja jetzt gar nicht so der moderne Ansatz wäre und trotzdem ja erstaunlich gut funktioniert.
Danke. Auch das hat sich von Anfang an richtig angefühlt. Mhm. Dieses Märchenhafte hat mir ermöglicht zu erzählen. Durch die Geburt beispielsweise des Glaskindes, das eigentlich die ganze Familie schockiert, ist von Anfang an dieser Rahmen gegeben, dass hier auch Dinge geschehen, die so nicht geschehen sind. Und das hat mir sehr viele Freiheiten gegeben. Gleichzeitig nimmt dieses Märchenhafte aber während des Romans auch immer mehr ab. Mhm. Es verschwindet. Es wird durch das Historische ersetzt. Und auch das war sehr intuitiv, aber hat sich völlig natürlich angefühlt und spiegelt vielleicht auch so ein bisschen diese Entzauberung der modernen Welt wider und auch einfach mein Wissen, weil die Zeit immer näher auch zu mir gerückt ist, die Distanz kleiner war. Die letzte Generation des Romans wäre die Generation meiner Großeltern gewesen, mit denen konnte ich noch sprechen, die konnten mir noch erzählen davon, wie sie im Winter durch den Wald und den Fluss in die Schweiz geflohen sind. Das war mir dann viel näher und dort musste das Märchenhafte dann ein bisschen weichen.
Der Text spielt ja oft auch mit dem, was nicht gesagt wurde oder was unsagbar ist, also Geheimnisse oder auch Beobachtungen, Schatten, Dinge, die weitergegeben wurden. Also eben das Unausgesprochene ist oft auch ein Thema. Und da habe ich mich gefragt, welche Bedeutung das Schweigen eigentlich in literarischen Texten für dich überhaupt hat und wie schreibt man denn überhaupt über das, was nicht gesagt wird?
Das Schweigen kann uns an Orte führen, an die uns die Worte nicht führen können. Es kann so Leerstellen erschaffen, in denen dann die Leserinnen und Leser selbst aktiv werden müssen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Aber es ist auch wahrscheinlich mit das Schwierigste zum Schreiben, weil man ja eben nicht aktiv schreibt, sondern nur umschreibt. Man bewegt sich so um dieses Schweigen herum und hofft, dass es dann spürbar wird, dieses Schweigen, dass das Schweigen auffällt, obwohl es nicht dort ist. ich habe dort sehr oft mit Brüchen gearbeitet im Text, dass vielleicht ein Kapitel dann abbricht und an einer neuen Stelle anfängt und dort dann eine andere Ausgangssituation ist. Beispielsweise mit dem Kind, dem Glaskind, dessen Herkunft nicht ganz geklärt ist zu Beginn. Und dann durch diesen Bruch und dieses Schweigen aber klar wird.
Ich kann mir auch als Autor vorstellen oder als Autorin, dass das auch schwierig ist, weil man damit ja ein Stück weit Kontrolle über den Text weggibt an die Leserinnen und Leser. Hattest du da mal Sorge oder hast du da eigentlich immer darauf vertraut, dass das gut angenommen wird?
Das stimmt. Man muss dort sehr viel vertrauen, dass die Leserinnen und Leser dieses Schweigen dann auch entdecken. Oft habe ich die Szene am Anfang ausformuliert und dann so weit zusammengekürzt, bis dann eben nur noch das Minimale übrig blieb, das noch auf das eigentlich ehemals Gesagte verwies. Aber ich glaube, da kann man schon auf die Klugheit der Leserinnen und Leser auch vertrauen. Ich glaube, die können das.
Mir ist es als Leserin ja aufgefallen, das hat also offensichtlich schon mal gut funktioniert.
Genau. Das ist schön.
Ganz zum Schluss. Was hat dich an der Arbeit am Buch eigentlich selbst überrascht?
Während der Arbeit hat mich sicher überrascht, dass ich auf Dinge gestoßen bin, die ich selber noch gar nicht wusste. Die auch beispielsweise mein Vater gar nicht wusste. Figuren, die für die Familie wichtig waren. Beispielsweise der Priester, der im Buch vorkommt, den es wirklich gab. Und den meine Familie versteckt hat, wie es die Familie Lazar jetzt im Buch auch tut, der sich gegen das faschistische Regime und gegen Hitler aufgelehnt hat und deshalb verfolgt wurde und dann in diesem Waldschloss untertauchen durfte. Auf ihn bin ich beispielsweise ganz zufällig gestoßen während der Recherche.
Ja.
Und solche Sachen waren dann immer ganz große Glücksmomente, wenn sich das dann auch so perfekt eingefügt hat und genau in die Geschichte gepasst hat. Und dann am Buch selbst sicher das Intuitive, das einfach so funktioniert hat und sich eigentlich immer als richtig erwiesen hat. Eben beispielsweise dieses Verschwinden des Märchenhaften und dann das Stärkerwerden des Historischen. All diese Dinge waren anfangs nicht geplant und waren dann aber alles Glücksfälle.
Naja, du hast ja auch zu mir gesagt, ich glaube, das war im Vorgespräch, das haben wir gar nicht aufgenommen, dass du ja auch schon öfter mal versucht hast, diesen Text zu schreiben und jetzt den richtigen Ton gefunden hast. Ist jetzt also vielleicht einfach die richtige Zeit für dieses Buch, oder?
Ja, genau. Das war einfach etwas, das immer da war. Mich eben immer umgeben hat mit den Möbeln und den Geschichten und den Fotos. Und ich wusste, dass das raus muss. Und habe das auch immer wieder versucht und immer wieder gemerkt, dass es nicht der richtige Ansatz ist. Und jetzt war es der richtige Ansatz und dem bin ich gefolgt. Und das hat sich einfach als sehr gut dann erwiesen.
Jetzt ist es da. Und wir wollen auch einmal direkt in den Text reingehen. Du wirst etwas vorlesen. Zu welcher Textstelle nimmst du uns mit?
Ich beginne gleich mit dem Anfang. Darüber habe ich jetzt schon einige Male ja gesprochen und ich will das auch nicht vorenthalten.
Perfekt. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören.
Am Rand des dunklen Waldes lag noch der Schnee des verendeten Jahrhunderts. Als Lajos von Lazar, das durchsichtige Kind mit den wasserblauen Augen, zum ersten Mal den Mann erblickt, den es bis über seinen Tod hinaus für seinen Vater halten wird. Es war der Tag der drei Könige. Der Wald schluckte das letzte trübblaue Licht. Das Zimmer, in dem der Junge geboren wurde, lag im Westflügel des Waldschlosses, gleich neben dem blau gestrichenen, das nie jemand betrat. Während die Hebamme in seinem Rücken das Kind wusch, stand Chandor von Lazar am Fenster und suchte das Unterholz ab. Es war ihm, als hätte er etwas im Dickicht verschwinden sehen. Er stand dort, spürte die Kälte des Glases und tastete mit seinem Blick den Waldrand entlang, ließ ihn über die Rinde der Stämme gleiten und von Baum zu Baum huschen, als sich plötzlich ein Riss in ihm auftat. Sofort fühlte er die altbekannte Angst, die vertraute Panik in seinen Körper strömen und alles überschwemmen. Da blinzelte er und der Riss schloss sich wieder. Erleichtert atmete er auf. Er war nicht wie sein Bruder, nicht wie seine Mutter. Nur etwas unruhig war er, was niemanden verwundern durfte. Schließlich hatte seine Frau gerade ein Kind geboren, unter dessen transparenter Haut man die kleinen Organe sehen konnte. Das Abendessen nahm der Baron nur in Gesellschaft seiner 6-jährigen Tochter ein, die sich ganz und gar nicht über die Geburt ihres Bruders freute. Als Ida, das deutsche Kindermädchen, Ilona ins Zimmer geführt hatte, hatte diese das schrumpelige, bläulich-blasse und völlig verquollene Geschöpf mit ernstem Ausdruck angesehen, die braunen Augen zusammengekniffen und trocken gesagt: "Es ist sehr hässlich." Dann war sie zu ihrem Vater geeilt, der ihr bleiches Gesicht nicht hatte deuten können und das Fenster deshalb geschlossen ließ, und hatte ihm auf die glänzenden Lederschuhe und die braun karierte Hose gekotzt. Nun, der Baron hatte sich umgezogen, saßen sie zu zweit am Esstisch, der lang genug war, um 20 Gästen ein Spanferkel, eine Gans, einen Fasan und 3 Hasen zu servieren. Sie schwiegen, denn sie waren es gewohnt, dass Maria Konversation machte, den weiche Seidenkissen gebettet im Westflügel lag und, das Kind an ihre Brust gedrückt, auf seine kleinen Atemzüge, Imres beständiges Räuspern im Zimmer nebenan und die Geräusche des Schlosses lauschte und sich fühlte, als würde sie in den Kissen versinken, als wären die Taschen ihrer dunkelblauen Strickjacke mit schweren Steinen gefüllt, deren Gewicht sie hinabzog, sie immer tiefer in den Decken, der Matratze und den Gänsefedern verschwinden ließ. Es war kein schlimmes Gefühl, kein rasendes Fallen oder panisches Ertrinken, wie sie es aus ihren Träumen kannte. Es war ein einfaches Eintauchen, ein stilles aus dem Leben schwinden. Es war alles, was sie wollte. Ihr Vater war immer noch wütend auf sie, das konnte Ilona an den energischen Bewegungen sehen, mit denen er sein rotes Fleisch schnitt. Sie wusste, dass er ihren Blick auf sich spürte. Er spürte jeden Blick sofort. Aber sie konnte ihn nicht lösen von seinem dichten, buschigen Schnurrbart, der über seinem kauenden Mund auf- und abtanzte. Sah ihr Vater auf, schaute sie schnell auf ihren riesigen Teller. Sie verstand nicht, wie man auf einen so wunderschönen Teller aus kostbarem Herrenporzellan, den filigrane Schmetterlinge, Libellen, Vögel und Haselzweige schmückten, ein so grobes Stück Fleisch legen konnte. Zum Glück brannte der Kronleuchter nicht. Die Gaslampen an der tapezierten Wand zeigten schon mehr als genug. Der Trick war, die Augen an den oberen goldverzierten Tellerrand zu heften, sodass es aussah, als würde man auf das Essen schauen, während man eigentlich nur im unteren Augenwinkel erkennen konnte, was man gerade zerschnitt. Sie hörte ihren Vater kauen und wusste, ohne aufzusehen, wie er währenddessen den Blick durch den Saal schweifen ließ. Er war unglaublich stolz auf all diesen Besitz. Dabei begriff sogar die kleine Ilona, dass er nichts damit zu tun hatte und sie ihren Reichtum allein jenen Menschen verdankten, die ihr von all den Gemälden entgegenblickten und trotz der zahlreichen Witze, die sie ihnen erzählte, nicht einmal die Andeutung eines Lächelns schenkten. Nach dem Essen begab sich Chandor in das angrenzende Rauchzimmer, steckte sich eine Zigarre an und ging eine Weile schweigend auf und ab. Bisher hatte er jegliche Gedanken an das neugeborene Kind verdrängt, doch nun, da er allein war, konnte er sich nicht länger gegen sie wehren. Er rauchte und legte die Stirn in tiefe Falten, dachte nach, ohne sagen zu können, worüber. Herrn Török, den Landarzt, hatte das Kind nicht weniger verwundert. "So etwas, muss ich sagen, habe ich in meinen vielen Jahren als Arzt noch nie gesehen, hochwohlgeborener Baron. Aber das Kind scheint gesund zu sein, die Organe funktionieren und die Haut ist zwar außerordentlich dünn, aber sie hält. Nur das Sonnenlicht könnte ihm gefährlich werden." Das Kind war also gesund, was die Sache nicht einfacher machte. Einfach wäre eine Totgeburt gewesen. Bei dem Gedanken an die nächsten Jahre seines Lebens, über die ein durchsichtiges Kind bestimmen würde, erwog Chandor für einen winzigen Augenblick die Möglichkeit, den Jungen von der Brust seiner schlafenden Frau zu heben, ihm im Badezimmer die kleine Nase und den Mund zuzuhalten und ihn anschließend wieder auf Marias Brust zu betten. So würde er weiter seinem gewohnten Leben nachgehen können, das er im Großen wie im Kleinen, im gemächlichen Lauf der Jahre wie im verschachtelten Dahineilen des Alltags darauf ausgelegt hatte, alte Traditionen zu wahren und neue zu schaffen. Schon als Kind hatte er es kaum erwarten können, später einmal mit derselben Feierlichkeit wie sein Vater den Geschäften des Alltags nachzugehen, den dunkelgrünen Siegelring in das rote Wachs zu drücken, Verträge zu unterzeichnen, Geschäftspartner zu empfangen, die Taschenuhr aus der Weste zu ziehen, das Weinglas zum Mund zu führen. Nach dessen Vorbild folgte das Leben des Barons einer strengen Routine. Er stand bei Sonnenaufgang auf, schob die nadelgrünen Vorhänge zur Seite, um auch seine Frau zu wecken, denn er konnte Langschleiferei nicht ausstehen, ging ins Badezimmer, um sich die Wangen, das Kinn und den Hals zu rasieren, strich sich den Schnurrbart mit Olivenöl ein und kleidete sich dann vor den verquollenen Augen Marias an, um ihr zu demonstrieren, wie tüchtig, gepflegt und überlegen er war. Anschließend begab er sich in den Speisesaal, um die Zeitung zu lesen. Maria verließ das Bett erst, wenn die Schritte ihres Mannes im Flur verhallten. Im Bad griff auch sie zum Rasiermesser, dessen Griff noch warm war, um sich mit den präzisen Bewegungen jahrelanger Übung an der weichen, porzellanweißen Unterseite ihrer Arme feine Schnitte zuzufügen, die so schmal waren, dass kaum Blut floss und sich die Wunden innerhalb eines Tages wieder schlossen. Zurück blieb ein fast unsichtbares Muster aus fadendünnen, rosigen Narben, das außer Pal nie jemandem aufgefallen war. Der junge Knecht hatte es bemerkt, als er der Baronin an einem ungewöhnlich warmen Frühlingsnachmittag auf ihren Schimmel geholfen und ihr die Zügel gereicht hatte. Dabei war der Ärmel von Marias Bluse hinaufgerutscht und hatte ihren Unterarm freigelegt. In den wasserblauen Augen Pals hatte sie sofort erkannt, dass er die Narben gesehen hatte. Ja, für einen Moment hatte er mit seiner groben Hand sogar nach ihrem Unterarm greifen wollen, dann aber nur gefragt: »Wieso tun Sie das, geehrte Frau Baronin?« Maria hatte den Jungen mitfühlend angeschaut, ganz so, als wäre er derjenige mit den vernarbten Armen, und dann geantwortet: »Damit ich weiß, dass ich noch lebe.« Als Pal der Baronin am Abend aus dem Sattel geholfen hatte, war er ebenso traurig gewesen wie 3 Stunden zuvor. Maria war es vorgekommen, als würde sie ihn zum ersten Mal richtig sehen. Sie hatte ihm ein zartes Lächeln geschenkt und er war rot geworden und hatte schnell den Sattel in den Stall getragen. Aber Maria war ihm gefolgt, hatte seine breiten Schultern bestaunt und sich wenige Schritte hinter ihm kaum hörbar geräuspert. 9 Monate später kam Lajos zur Welt. Bis der Baron den Jungen musterte und seiner Frau die Frage stellte, vor der sie sich so lange gefürchtet hatte, vergingen 2,5 Jahre. Anders als erwartet, hatte die Angst mit den Wochen, Monaten und Jahren, die seit der Geburt verstrichen waren, nicht nachgelassen, sondern zugenommen, denn die Frage würde kommen, das war gewiss, und mit jeder Minute wuchs die Lüge, trieb ihr Wurzelnetz tiefer in den Boden, spannte ihr Blätterdach weiter und weiter, bis es irgendwann ihre Familie, das Waldschloss und ihr ganzes Leben überschatten würde. Aber Maria ließ sich von ihrer Angst und der wuchernden Lüge nicht unterkriegen. Im Gegenteil, sie beschloss sich ihr zu stellen, ihre Sinne zu schärfen für den Tag, an dem die über allem schwebende Frage die Lüge aufzudecken drohte. Dafür musste Maria das Lügen lernen. Ihre Mutter war eine strenggläubige Christin, die nur grau trug und täglich 3 Stunden in der Bibel las. Eine vor dem Frühstück, eine vor dem Mittagessen und eine letzte vor dem Abendmahl. In ihrem ganzen Leben war nicht eine Lüge über ihre dünnen, hellrosa Lippen gekommen und nach diesem Maßstab hatte sie auch ihre 6 Kinder erzogen. Logen sie doch einmal und wurden dabei erwischt, mussten sie 100-mal das Vaterunser schreiben, mit der linken Hand und der ältesten Feder, ohne dass ein einziger Buchstabe verwischte. Deshalb ist es umso erstaunlicher, mit welcher Schnelligkeit, Konsequenz und Raffinesse Maria das Handwerk zu beherrschen lernte. Dabei war die Methode, mit der sie übte, so einfach wie erfolgreich. Sie log, wann immer sie konnte. Jede Frage, die ihr gestellt wurde, beantwortete sie falsch, selbst wenn sie so banal war wie jene, ob sie zum Abendessen Paprikahühnchen oder Wild bevorzuge. Und mit jeder Lüge, die ihren Mund verließ, streifte sie ein Stück ihres kindlichen Ichs ab, ließ sie einen Teil jenes Vaterunser schreibenden Mädchens zurück und gewann dagegen an Selbstvertrauen, Gerissenheit und Schalk, sodass sie als Chandor endlich die Frage stellte, vor der sie sich so lange gefürchtet hatte, schlagartig bewusst wurde, dass ihre Angst völlig unbegründet gewesen war, denn zu lügen fiel ihr mittlerweile leichter als die Wahrheit zu sagen. Zu der Frage kam es so. Familie von Lazar saß um den Esstisch und aß Gulaschsuppe. Maria gab eine als Wahrheit ausgegebene Fantasiegeschichte zum Besten und die anderen hörten schweigend und mit den Gedanken anderswo zu. Chandor dachte gerade darüber nach, wo die Liebe hinging, wenn sie verschwand, als sein Sohn ihm plötzlich ein Stück Rindfleisch gegen die Brust schleuderte. Der Baron blickte ungläubig auf, sah seinen Sohn im Kinderstuhl sitzen und wusste für einen Augenblick nicht, wer dieser junge Mensch war. Er saß dort, das schneeweiße Hemd mit rotbrauner Soße bespritzt, an der Stelle des Herzens das Stück Rindfleisch und konnte nicht sagen, wer dieses Kind war. Zwar wusste der Baron, dass es für sein Leben von Bedeutung war, aber weshalb fiel ihm nicht ein. So, jeder voreingenommenen Betrachtung enthoben, sah er Lajos zum ersten Mal, wie er wirklich war. Blondhaarig, blauäugig, quallenhäutig. Da fiel es ihm wieder ein. Das sollte sein Sohn sein. Dabei glich er ihm kein bisschen. »Bist du dir sicher, dass das Kind von mir ist?«, fragte er spaßeshalber und gleichzeitig erkennend, dass er sich vor der Antwort fürchtete. Doch Maria, die diese Szene in ihrem Kopf schon tausendmal durchgespielt hatte, sagte beiläufig, »Aber natürlich, mein Lieber. Wieso würde er sonst Hayo dem Ersten so ähnlich sehen?« Die Antwort war riskant, denn es gab weder ein Porträt noch eine Beschreibung von diesem Urvater des lazarischen Geschlechts, der als 14-Jähriger mit nichts als einem blau-schwarzen Raben auf der Schulter und etwas hartem Brot im Beutel der Donau folgend nach Budapest gekommen war, sich zum Goldschmied hatte ausbilden lassen, in der Belagerung von Sigetvar gekämpft, die Schlacht dank seiner außerordentlichen Feigheit überlebt und anschließend, um seiner angeborenen Einsamkeit etwas entgegenzusetzen, 16 Kinder gezeugt hatte. Aber das machte nichts, denn sobald Maria dies gesagt hatte, malte sich der Baron sein eigenes Porträt, ganz nach Lajos Vorbild, und seine Freude darüber, dass sein Sohn dem berühmten Hayo glich, war so groß, dass er ganz vergaß, dem Kind eine Ohrfeige zu verpassen. Anfangs dachte Maria, die Frage würde wiederkehren, doch sie blieb aus. Manchmal hatte Chandor zwar das unterschwellige Gefühl, die wasserblauen Augen oder das strohblonde Haar von irgendwoher zu kennen, aber Pal war einige Wochen nach der Geburt des Kindes an den Folgen eines Huftritts gestorben, sodass er nur noch als verloren gegangene Erinnerung im Gedächtnis des Barons herumtrieb. Die Baronin hatte ihr Schlafzimmer nach Pals Tod 6 Tage nicht verlassen. Es war keine bewusste Entscheidung gewesen, keine Totenwache oder in die Länge gezogene Schweigestunde, auch keine hartnäckige Migräne oder Grippe, wie Chandor, der sofort in eines der Gästezimmer gezogen war, gedacht hatte. Nein, sie hatte sich schlicht nicht erheben können. Den ganzen Tag hatte sie nur im Bett gelegen und an die Decke gestarrt. Manchmal hatte sie dabei geweint und manchmal war sie vor Erschöpfung weggedämmert und hatte von wasserblauen Augen geträumt, in denen sie hatte schwimmen können und sich gefühlt wie mit Pal, wenn er, nachdem sie in der hintersten Box des Stalls miteinander geschlafen und noch nackt nebeneinander im Heu gelegen hatten, mit seinen rauen Fingern über ihre schmale Wirbelsäule gestrichen und gesagt hatte, ich könnte sie so leicht zerbrechen, wie einen trockenen Zweig. Das wäre das Einfachste. Dann könnte ich eine Hälfte haben und ein Mann die andere. Und doch schien sie nicht ganz zurückzufinden, Denn die Angewohnheit, mit dem toten Pal zu sprechen und die Augenringe, die sie sich während der 6 schlaflosen Nächte zugezogen hatte, wurde sie nicht mehr los. Es war kein Wunder, dass Chandor mit zunehmender Panik an seinen Bruder und seine Mutter dachte. Seine Mutter, die nach dem Tod seines Vaters, wirre Worte vor sich hinflüsternd, immer wieder in den Wald gelaufen war, der das Schloss umgab. Dieser Wald, der sie anzog, wie der Mond das Meer. Dieser Wald, der selbst ein Meer war. Dieser Wald, der den Vater auf der Jagd verschluckt hatte. Dieser Wald, der anstelle des Vaters einen toten Hirsch ausgespuckt hatte. Dieser Wald, der dem Hirsch eine Girlande aus Efeu ins Geweih gehängt und einen Fliegenpilz in den Mund gesteckt hatte. Dieser Wald, der den Hirsch zu ihnen laufen ließ, bis er vor dem Klavierzimmer mit den großen Fenstern zusammengebrochen war. Dieser Wald, der seiner Mutter Zeichen geschickt. Dieser Wald, der sie gerufen. Dieser Wald, der sie entrissen. Dieser Wald, der seinen Vater verschluckt, seine Mutter getötet und seinen Bruder verrückt gemacht hatte. Sein Bruder. Ein Mann in den 30ern, der ein intelligentes, verschlossenes Kind gewesen war, das tote Schmetterlinge und Käfer gesammelt, Vögel beobachtet und Pflanzen gezeichnet hatte. Dessen Naturschwärmerei mit dem Verschwinden des Vaters ein jähes Ende gefunden hatte. Auf einmal war die Weite des Waldes kein Freiheitsversprechen mehr, sondern eine dunkle Drohung. Auf einmal fürchtete er sich. Fürchtete sich vor den Schatten, die die Äste in sein Zimmer warfen, vor den Fahnen, die seine Knöchel streiften, vor den Vögeln, die aus der Tiefe des Waldes nach ihm riefen. Eines Abends, als Imre nach dem Essen in sein Zimmer trat, saß ein Mann auf seinem Bett. Er war gekleidet wie ein Jäger und saß, ohne sich zu rühren, in der Dämmerung. Nur seine grünen, katzenhaften Augen huschten in seinem dunklen Gesicht hin und her. Wie Imre ihn erblickte und Licht machte, war der Mann verschwunden. Auf dem Nachttisch lag ein Buch, das den Titel Nachtstücke trug.
Sie hörten einen Auszug aus Lazar, geschrieben von Nilio Biedermann, erschienen bei Rowohlt Berlin. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel und natürlich auch online erhältlich. Nilio, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war schön.
Das war eine neue Folge von Zeit für Literatur, dem Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.